ARD.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Gammler.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Voynich-Manuskript. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Mal alles hinsetzen. Ja, guck dich mal ein bisschen an.
Ach, setz dich nochmal um.
Ach, ich setze mich nochmal, damit ich dich besser angucken kann, Caro.
Jetzt gucken wir uns an. Ja, herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen hier in der ARD Audiothek. Wir sitzen bereit. Wir haben ein Wässerchen vor uns. Wir haben hier unsere Notizen stehen zu unseren offenen Tabs. Es fühlt sich immer an wie so ein bisschen, so wie so ein kleines Referat halten hier jede Woche.
Ja, Schulreferat, aber ein bisschen gemütlicher ist
ja,
es dann doch.
Ja, schon gemütlicher.
Also mir ging immer mächtig der Stift, wenn ich Referat halten musste in der Schule. Ich fand das gar nicht gut. So vor der Klasse sich so exposen. Ich meine, ich habe eigentlich schon immer gerne so vor Leuten gestanden und dann auch so dadurch moderiert und so. Aber ich hatte doch immer echt Muffensausen vor der Bewertung, sowohl von den LehrerInnen als auch von den Schülern.
Hast du irgendeine krasse Referaterfahrung, weil ich erinnere mich immer nie so an so Einzelreferate.
Manche
so ein paar Streberaktionen habe ich noch im Kopf, so dass ich da einmal irgendwie so Dinosaurierreferate hatte, ich dann so Dino-Figuren dabei und solche Sachen.
Nee, ich musste mich immer am Ende des Jahres nochmal quasi so retten mit einem Referat, weil ich so schlechte Noten hatte, dass ich mir quasi nochmal irgendwo so eine einfache Eins habe hier verhandeln müssen, um das Jahr irgendwie nochmal eine gute Note hier und da zu bekommen. Ich kann mich an eine Sache erinnern, wir hatten einmal so ein großes klassenübergreifendes Referatsprojekt, Projektwoche. Da gab es einen großen Überbegriff, zu dem jeder sich dann nochmal ein Einzelthema raussuchen sollte für ein Referat und der Begriff war Apokalypse. Also ein breit gefächerter Begriff. Ich muss so 13, 14 oder so gewesen sein und habe dann Referat über den 11. September gehalten. Und wie das dann so ist, wenn man jetzt 11. September googelt und sich noch nicht so wahnsinnig mit dem Internet auskennt, da habe ich dann da halt diverse Verschwörungstheorien gefunden, die ich nicht so richtig unterscheiden konnte zu jetzt den Fakten.
Kommen wir zur Theorie Inside Job.
Ja, genau. Also ich habe dann wirklich bei dem Referat, also ich habe schon erstmal die Fakten ausgebreitet und habe dann halt gesagt, ja, aber man weiß nicht, was genau passiert ist. Es gibt unterschiedliche Theorien und habe dann die wildesten Verschwörungstheorien gedroppt und dann aber immer dazu gesagt, das ist aber auch nur eine Theorie.
Ja. Abgesichert.
Abgesichert. Das
war und die krankes. Lehrerin war so ein...
Okay, wie werde ich das gleich nochmal einordnen? Ja. Aber ein anderer aus meiner Klasse war auch gut, der hatte nämlich das Thema Holocaust und hat das auch eigentlich recht geschmackvoll gemacht, bis zur letzten Folie. Da war dann so ein Foto von einem Waschbär drauf, der hat so ein High Five gegeben, da stand dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das sind so meine Referatserinnerungen.
Ja, geschmackvolle Bebilderung bei Referaten ist immer so eine Sache, ne?
Ja.
Wenn man da irgendwie, da hat man nochmal so das Gefühl, da könnte jetzt noch so ein Bild hin, dann ist irgendwie poppiger das Ganze nochmal.
Ja, man muss es ja auch fürs Auge anregend hier machen, ne?
Du warst da 13, 14. Also bei mir ist sowas in der Uni nochmal untergekommen. Im Romanistik/Kulturwissenschaft Lateinamerika, wo man so mit Anfang, Mitte 20 drin ist. Und da sollte eben auch eine Gruppe ein Referat halten zum Thema Kinderarbeit. Und dann kam man dann nun zu der Folie Kinderprostitution, was ja denkbar dark ist. Und da hatten sie auch das Gefühl, da könnte man das jetzt, da braucht es so ein Bild.
Clipart, so ein Clipart.
Nee, und sie haben sich entschieden für so einen ganz kleinen High Heel auf Asphalt.
Nein.
Das ist wirklich so krass gewesen.
Boah, das
da
geht gar
nicht. So ein paar
nicht.
Im Kurs, die sich so angeguckt haben, was geht denn jetzt ab?
Okay.
Ja, und dann haben sie auch gesagt, was dann Pro und Contra ist von Kindern.
Ah, was war Pro?
Pro war,
einfach zu organisieren.
Dass sie ja bei der Arbeit auch andere Kinder treffen.
Nein.
Oh, das fällt mir gerade alles wieder ein. Das ist gerade hochgekommen.
Oh,
ei, ei, ei. Oh Mann.
Ach, live on tape hochgekommen. Ist ja perfekt.
Ja, bevor wir uns jetzt hier weiter um Kopf und Kragen referaten, würde ich sagen, gehen wir mal an unsere Tabs,
richtig.
Oder?
Richtig.
Erinnerst du dich daran, wie du neulich auf den Beruf des History Mystery Historikers gestoßen bist?
Von Galileo.
Im Galileo-Beitrag, ne? Der Galileo History Mystery Reporter. Ja, und so ein bisschen sehe ich mich da auch in der Tradition. Also ich habe ja hier auch schon über den Mothman gesprochen und Kryptozoologie und über den Chronovisor, mit dem man angeblich in die Vergangenheit reisen konnte. Und natürlich auch über das History Mystery Mysterium Elton. Ist ja alles schon passiert. Und heute geht es mal wieder stark in Richtung History Mystery. Es geht um das Voynich-Manuskript.
Aha. Das geheimnisvollste Buch der Welt wird es genannt. Das Voynich-Manuskript. Hier wird das Buch, das keiner lesen kann, aufbewahrt. In der altehrwürdigen Universität von Yale.
Oh, spannende Musik.
Mysteriöse
History
Musik.
Mystery-Vibes.
History Mystery. Es wird extrem nerdig hier heute. Es geht um das Voynich-Manuskript und es ist ein Buch. Und das Besondere an diesem Buch ist eben, es kann niemand lesen. Ich fange mal von vorne an. Es wurde 1912 entdeckt in Italien. Und zwar ist der polnische Buchhändler Wilfried Voynich zufällig drauf gestoßen in der Bücherei. Deswegen heißt es Voynich-Manuskript. Und er konnte das Buch nicht lesen. Und in seinem Fundbericht hat Voynich das beschrieben, wie er das entdeckt hat. Im Jahre 1912 stolperte ich über eine sehr bemerkenswerte Sammlung kostbarer illuminierter Handschriften. Jahrzehntelang waren sie in Kisten begraben gewesen, wo ich sie in einem alten südeuropäischen Schloss fand. Während ich die Handschriften im Hinblick auf einen Ankauf wenigstens eines Teils der Sammlung untersuchte, wurde meine Aufmerksamkeit von einem Band besonders angezogen. Es war ein so hässliches Entlein, verglichen mit den anderen, mit Gold und Farben reich verzierten Manuskripten, dass meine Neugier sogleich erregt war. Ich stellte fest, dass es vollständig in einer Geheimschrift geschrieben war.
Ah. Wow, das klingt jetzt richtig drei Fragezeichen mäßig.
Also erstmal muss man sich natürlich so gut mit Schriften auskennen, dass man checkt, dass das eine unbekannte Geheimschrift ist.
Ja, das kann ja auch erstmal jede andere Sprache sein, die man halt nicht beherrscht.
Exakt, guck mal, so sieht die aus. Und ich finde, es sieht aus einfach wie eine Schrift, die es halt geben kann.
Ja, so Wingdings, Webdings.
Ja. Ja, ein bisschen.
Naja, eher nicht.
Ja, da hatte Voynich also plötzlich dieses Manuskript erstanden und viele Fragezeichen, weil es gibt keinen Autor, es gibt keinen Titel, man kennt die Schrift nicht, man kennt die Sprache nicht, man checkt die Bilder nicht. Es sind Bilder dabei mit so sehr mysteriösen Zeichen und Bildern von Pflanzen und Apparaturen, die man nicht zuordnen kann. Guck mal, zum Beispiel so eine Fantasiepflanze, die man hat mal irgendwie noch nie irgendwo gesehen.
Mhm.
Und auch zum Beispiel dieses creepy Pferd. What is it?
Das Pferd hat einen Reifen hinten. Also das ist wie so ein, als wie so, es hat keine Beine und hinten ist quasi wie so eine Art
wie so ein Kokon,
Sack. Ja, so ein Kokonsack.
Mit kleinen Edelsteinen drauf.
Und dann ist aber dann ein Reifen dran, dass man quasi so diesen lapprigen Pferdesack hinten noch so mit sich nachziehen kann.
Und das Pferd hat noch einen lustigen Pompom auf dem Kopf.
Ja, das ist, finde ich, sowieso gut. Das ist auf jeden Fall Camp, das Pferd.
Das Pferd ist Camp, aber niemand weiß auf welcher Sprache. Also es sind 200 Seiten mit keine Ahnung was. Es ist eines der größten Rätsel der Welt. Eine der geheimnisvollsten Schriftstücke der Erde. Man hat inzwischen herausgefunden, das Buch ist vor ca. 600 Jahren geschrieben worden, von einer unbekannten Person oder Personen, verfasst oder abgeschrieben, irgendwann zwischen 1401 und 1599. Das weiß man, weil man Papier und Tinte untersucht hat. Und Voynich konnte damals auch herausfinden, wem es vorher gehört hat. In einem beiliegenden Brief standen nämlich ein paar Vorbesitzer und das waren vor allem Alchemisten. Was ja jetzt im Mittelalter nicht so der entspannteste Beruf war. Das hat man besser nicht zu laut gesagt, dass man Alchemist ist. Und ich habe gelesen, es war wohl zwischenzeitlich auch mal im Besitz von Rudolf II. Vielleicht geht es in diesem Buch auch so um Zusammenhänge in der Natur, weil man kann es wie gesagt nicht lesen, aber die Zeichnungen sind alle so sehr Heilkräuter, Medizin, nackte Frauen, Astronomie, also irgendwie so sehr sorgfältig gezeichnete botanische, anatomische und astronomische Zusammenhänge, wobei man natürlich sagen muss, man hat keinen Kontext. Also man weiß auch nicht genau, sind das legit jetzt Pflanzen? Ist das ein Medizinlexikon oder ist das alles erfunden? Ist das irgendwas Übersinnliches? Man weiß es alles nicht. Und das Spannendste ist eben die Sprache bzw. Schrift. Es ist eine völlig unbekannte Sprache. 170.000 einzelne Glyphen, über 35.000 Wörter und kryptisch wiederkehrende Zeichen. Und weil man absolut nichts wiedererkennt, gibt es eben WissenschaftlerInnen, die davon ausgehen, dass es eine sogenannte A priori-Sprache ist. Also eine Sprache mit komplett eigener Grammatik, Vokabular, Alphabet, die keine anderen ähnelt.
Genau, das hätte mich jetzt nämlich interessiert. Sieht das irgendwie nach etwas aus, was man ansatzweise kennt? Oder
nicht
ist das
so richtig. Nicht so richtig.
Ach, das ist ja merkwürdig. Weil, oder ist das dann jetzt sowas wie so klingonisch? Hat das einfach irgendein Fantasy-Nerd sich was zusammenfantasiert?
Kann nämlich auch sein, ja.
Und hat da ein paar lustige Zeichnungen zugemacht und jetzt Jahrhunderte später.
Im Mittelalter.
Genau.
Ja, man weiß es nicht so richtig. Ich habe mich ja in der Uni mal so ein bisschen mit so indigenen und amerindischen Sprachen beschäftigt. Wir hatten zum Beispiel mal so ein Modul linguistische Feldforschung und da haben wir immer geskypt, jede Woche mit so einem Mann in Guatemala, der hat jakaltekisches Maya gesprochen.
Mhm.
Und dann mussten wir das runterschreiben, was der sagt, in phonetischer Lautschrift und dann mussten wir in jakaltekisch Spanisch Wörterbuch nehmen und suchen, ob es diese Wörter geben könnte und was dann die Sätze bedeuten können. Und das war so schwierig, das war ultra, ultra schwierig.
Ach, du lieber Himmel, und zum Beispiel komplett aufgeschmissen.
Einer meiner Profs an der Uni, der entziffert so Maya-Hieroglyphen. Das ist auch so ein richtig kompliziertes Feld, aber immerhin hat man da Anhaltspunkte. Also man hat irgendwann in den 50ern dieses System verstanden, wie Maya-Schrift funktioniert. Plus, es gibt ja heute noch MuttersprachlerInnen, verschiedene Maya-Sprachen in Mesoamerika. Man kann also dadurch so Rückschlüsse ziehen. Aber was macht man jetzt, wenn man wirklich gar keinen Anhaltspunkt hat? Wie soll das gehen? Und da haben eben ein paar Leute versucht, sich an diesen Illustrationen irgendwie lang zu hangeln. Es gibt zum Beispiel so einen Abschnitt mit nackten Frauen in Wannen oder Teichen, die mit so Röhrensystemen miteinander verbunden sind. Und da könnte man jetzt draus lesen, naja, es sind halt nur mal Frauen in der Badewanne oder das sind menschliche Fortpflanzungsorgane oder die Frauen machen Wein. Oder es sind Seelen auf Wanderschaft. Es kann halt alles sein.
Das letzte wäre mir jetzt auch sofort als erstes eingefallen. Ja, genau. Die Seelen auf Wanderschaft müssen es sein.
Ja, oder wenn man zum Beispiel dann so eine Art Löwe sieht, weiß man nicht, ist das ein Fabeltier oder soll das ein echter Löwe sein, den die Person in echt gesehen hat? Und wo kann das im Mittelalter schon gewesen sein? Und übrigens, kleiner Side-Tap und Empfehlung an dieser Stelle, es gibt so Bilder von Tieren aus dem Mittelalter, die gemalt worden sind, ohne dass die MalerInnen eine Ahnung davon hatten, wie die aussehen. Hast du das schon mal gesehen?
Nein, das
so vom Hören sagen.
Kann
ich dir mal zeigen.
Wie mag wohl ein Löwe aussehen?
Ja, so.
Ja.
Ja. Oder hier, Krokodil.
Krokodil ohne den Schnabel.
Ja, so ein bisschen, aber mit einem Löwenkopf.
Sieht eher aus wie so ein Leguan.
Ja, Elefant.
Elefant sehr klein,
ganz
kleiner als
klein,
ein Pferd.
Mit einer Tröte.
Das ist ja interessant.
Das ist
tja, da gab es noch kein Google.
Sehr interessant, genau. Das ist ein Rabbit Hole, das ich sehr empfehlen kann. Man hat also versucht, so ein bisschen was rauszufinden, aber das Alphabet gilt nach wie vor als unknackbar. Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, so Manuskripte und Codes zu knacken. Das hat man ja zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, haben die Alliierten das auch geschafft, mit dem Nazi-Geheimcode, mit Enigma oder die ägyptischen Hieroglyphen hat man geschafft zu entschlüsseln. Und bei dem Voynich-Manuskript hat man das auch mit allen möglichen bekannten Sprachen verglichen und eine KI drüber laufen lassen. Und dort gab es gewisse Übereinstimmungen mit dem Hebräischen. Und da haben auch Wissenschaftler versucht, einen Satz zu übersetzen. Und zwar, sie machte dem Priester Empfehlungen, dem Hausherren, meinen Herren und dem des Volkes. Und da haben dann wieder andere Wissenschaftler auf welcher Grundlage auch immer gesagt, nee, das ist es noch nicht. Das ist keine Übersetzung.
Nee, das
ist eher
so
eine Interpretation.
Ja, es klingt nicht wie Musik in meinen Ohren in erster Linie.
Es haben sich echt schon sehr, sehr viele Leute daran versucht, absurd viele Leute, aber bisher konnte noch kein Ansatz wirklich überzeugen und so der fachlichen Untersuchung standhalten. Und es ist natürlich auch immer noch total unklar, ob der Text überhaupt einen Inhalt hat oder nur Bullshit ist. Und es ist einfach so eine Bubble, die ist komplett obsessed damit. Das finde ich total geil. Über Jahrzehnte, über Jahrhundert inzwischen, diesen Code zu knacken. Ich finde auch geil, wie in dieser Code-Knacker-Bubble wieder so casual so Sachen gedroppt werden.
Die Mittelalter-Spezialistin Lisa Fagan-Davis befasst sich seit Jahren mit dem geheimnisvollen Manuskript.
Die größten Kryptologen des 20. und 21. Jahrhunderts haben sich an diesem Manuskript versucht. Die Jungs in Bletchley Park, die den Enigma-Code der Nazis knackten, sie versuchten es über Jahrzehnte mit dem Voynich-Manuskript. Die weltweit stärksten Supercomputer wurden damit gefüttert und keiner hat es bisher geschafft, es zu dechiffrieren.
Ah, die Jungs vom Enigma-Code, die haben sich da dran gesetzt.
Ja. Ja, und sie hat eine coole Sonnenbrille auf im Raum.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Es ist so ein bisschen Special Agent-Feeling, das Ganze.
Ja, es ist so eine gewisse so ein Matrix-Vibe, der die alle umwandelt.
Ja, total. Also alle haben sich dran versucht. Angefangen mit Wilfried Voynich selbst, der natürlich da schon dran getüftelt hat, sind über die Jahrzehnte wirklich die krassesten Theorien irgendwie emporgekommen. Also oft wurde gesagt, altgriechisch, mikroskopisch klein versteckt, kodiertes Latein. Dann haben wieder andere gesagt, nee, das ist eine Sonnenblume und spanischer Pfeffer, das muss aus Mittelamerika kommen. Dann gab es wieder die Theorie, nein, es ist Schabernack. Dann gab es wieder die Theorie, nein, es war ein italienischer Architekt. Dann wurde gesagt, das ist Deutsch und Dänisch, aber einfach ohne Vokale. Dann kam diese Hebräisch-Theorie. Irgendwann hat einer gesagt, naja, auf dem einen Bild ist ein Vulkanausbruch. Das kann nur Vulcanello sein, in der Nähe von Sizilien. Also ganz klar, es ist geschrieben worden von der Entourage von Alfons dem V.
Ja, völlig klar. Ja.
Absolut klar. Und 2020 hat eben ein deutscher Forscher, Rainer Hanning, gesagt, spätmittelalterliches Hebräisch. Und der hat auch was versucht zu übersetzen, und zwar mit einem Bauer mit Verdauungsproblemen. Das hat er da irgendwie rausgelesen. Okay. Da war wirklich alles schon dabei.
Die Bilder beflügeln zwar die Fantasie, doch keiner weiß so recht, was sie bedeuten.
Es gibt Hypothesen, dass das Buch in verschlüsseltem Latein geschrieben sein könnte oder dass es ein in einem Kloster gefangener Außerirdischer geschrieben haben könnte oder dass Leonardo da Vinci es als Kind verfasst habe.
Klar. Klar.
Das wäre jetzt die Stelle, wo du im Referat sagen würdest, und das ist nur eine Theorie.
Genau. Ja, in dem Kloster gefangener Außerirdischer oder Leonardo da Vinci.
Ich finde das irgendwie krass, dass das alles so widersprüchlich ist. Also da baut man jetzt nicht über die Jahrzehnte aufeinander auf in die gleiche Richtung. Es gibt immer eine neue, abstruse Idee und die Leute sind obsessed damit, das zu knacken. Und wie witzig wäre es, wenn es wirklich einfach ein Riesenprank wäre. Einfach totaler Quatsch.
Ja, also wahrscheinlich ist es so, oder? Ich kann mir da jetzt nichts anderes erklären, man weil weiß wenn man es so nicht. Viele andere Sachen schon rausgefunden hat mit Wissenschaft und so.
Oder irgendwer hat was hingekritzt, so eine geheime Bandenschrift von den wilden Hühnern im Mittelalter oder sowas. Einfach Nonsens.
Aber was mich interessieren würde, ist, vielleicht hat ja jemand aus unserer Hörerschaft eine einleuchtende Theorie. Und vielleicht können wir hier mal so ein Best-of zusammenstellen an einfach so, ja, was ihr euch ausdenkt, was das denn sein könnte.
Ja,
schreibt
uns
doch mal.
Wenn ihr das Voynich-Manuskript geknackt habt, schreibt uns doch gerne.
Oder nur eine Idee habt, was das sein könnte.
Wie verzweifelt die Lage ist, sieht man übrigens auch daran, dass Harald Lesch sich zu sowas hinreißen lässt.
Nostradamus, der weltberühmte Astrologe, Hellseher und Prophet, der Kriege, Revolutionen und Naturkatastrophen prophezeit hat? Ausgerechnet der soll das Buch geschrieben haben, das keiner lesen kann? Naja, ganz so abwegig ist das nicht, denn Nostradamus ist auch als Kryptologe unterwegs gewesen. Er hat nämlich versucht, die ägyptischen Hieroglyphen zu entziffern. Und wer entschlüsseln kann, der kann auch verschlüsseln.
So, so ist es.
Das sagt Harald Lesch.
Harald Lesch ist da jetzt auf der Spur von Nostradamus unterwegs.
Vielleicht hatte Nostradamus aber auch einfach nur eine Sauklaue und hat sehr undeutlich geschrieben.
Das kann natürlich auch sein. Nostradamus, das sind irgendwie Tabs nochmal für einen ganz anderen Tag. Und bevor ich da jetzt auch mit Harald Lesch mit reingezogen werde, komme ich da jetzt erstmal wieder raus und mache die Tabs zu.
Mir wurden in den letzten Wochen immer wieder TikToks auf die For You-Page gespült von so alten Schwarz-Weiß-Interviews aus den 60er Jahren mit sehr vielen jungen Menschen von damals, also Menschen, die damals jung waren. Bevor ich da jetzt weiter drauf eingehe, hören wir mal rein. Also so ungefähr hören sich diese Videos an.
Warum sind Sie von zu Hause weggegangen?
Weil ich hatte einfach das Gefühl, dass ich irgendwie tot bin innerlich. Ich habe überhaupt nicht gelebt und meine Eltern konnten gar nichts dazu. Sie waren sehr gut zu mir, aber ich habe mich eben eingeengt gefühlt. Und dann bin ich dann zum Gammeln gekommen. Und dann war noch ein gewisses Fernweh da. Und so bin ich dann gereist. Und unterwegs kam ich mir sehr lebendig vor. Ich bin jetzt auch sehr produktiv geworden. Ich habe für mich sehr viel getan. Ich meine, äußerlich sieht es zwar nicht so aus, aber innerlich schon mehr. Außerdem male ich mehr und schreibe mehr. Und wovon ich lebe, das ist Pflastermalerei.
Ja, sie sieht eher aus wie Grace Kelly beim Gammeln.
Ja, ich frage mich, woher das kommt mit dem äußerlich sieht man das nicht. Sie hat eine total geile Brille, Sonnenbrille auf.
Auch eine mega gute Frisur.
Mega gute Frisur. Aber sie hat auch schon gesagt, worum es heute bei mir gehen soll. Nämlich, sie ist zum Gammeln gekommen.
Sie ist von zu Hause weg.
Sie ist von zu Hause weg.
Und bemalt jetzt Pflastersteine, wie ich das verstanden habe.
Genau.
Und hat sich gefunden.
Es ist eine Gammlerin. Mhm. Das war ein Jugendphänomen in den 60er Jahren. Und das waren so in der Regel Menschen so zwischen 17 und 23, sage ich mal so grob, die sich der Arbeit verweigert haben, lange Haare hatten und so weiter. Und halt mehr oder weniger den Ruf hatten, dass sie stinken. Das hat natürlich jetzt so in den 60er Jahren, in dem Deutschland, altes BRD, was ja gerade erst so aus dem Zweiten Weltkrieg wiedergekommen ist und so, ne, alte Bundesrepublik Ludwig Erhard-Vibes hatte das Ganze und da sind natürlich die Gammler unangenehm aufgefallen. Mhm. Da habe ich mir gedacht, tauche ich nochmal so ein bisschen tiefer ein und schaue, was es da noch so für Material zu finden gibt. Und deshalb habe ich mich mal mit GammlerInnen beschäftigt und es gibt super, super viele von diesen Schwarz-Weiß-Berichten aus dem Archiv über Gammler.
Geht jetzt das GammlerInnen sein einher mit auf der Straße leben oder nicht zwingend?
Doch, in dem Fall schon. Man muss dazu sagen, dass die Gammler sich diesen Begriff nicht selber ausgedacht haben, sondern die waren mehr so, okay, wir sind eine rebellische Jugendbewegung, wir wollen nicht arbeiten, wir leben dann in Parks, haben dafür aber so eine Art Gemeinschaft untereinander und leben halt von dem, entweder vom Betteln oder von so kleinen Straßenarbeiten wie auf der Straße malen oder irgendwie singen oder sowas. Halt gerade so, dass es für die Bedürfnisse reicht, die man halt so nur am Tag hat. Also jetzt nicht in die Zukunft investieren und so ein Quatsch. Und das war eben dann so doll ein Thema, dass dann so die bürgerliche Mitte sich dann gedacht hat, die stinken, die haben lange Haare, die Gammler. So, ja. Die haben sich dann diesen Begriff der Gammler ausgedacht. Und da gibt's eben super viele Schwarz-Weiß-Berichte noch drüber aus dem Archiv über die GammlerInnen. Damals hat man natürlich noch nicht gegendert, das waren einfach die Gammler. Hier zum Beispiel ein sehr interessanter Bericht, finde so interessant, wie die darüber so sprechen. Und dann werden auch so ein paar Interviews noch mitgeliefert von der bürgerlichen Mitte, was die damals so von den Gammlern gehalten hat.
Wir fragten Passanten, was halten Sie von Gammlern?
Sie müssten eingesperrt werden und gezwungen werden zur Arbeit. Das ist meine Ansicht.
Von mir aus können die machen, wieso? Ich finde es ganz interessant.
Wie heißt der Gammler? Was ist das?
So, das sind diese Rocker mit den langen Haaren und die Nietenhosen.
Was für Penner sind das?
Tatene sagt zu den Gammlern, Schiet, das ist also ist Dreck.
Ja, die sind mir persönlich sehr unsympathisch.
Also es ist von bis, ne? Also es finden entweder die Leute super eklig und oder egal. Ich glaube, das Beste, was damals passieren konnte, ist, dass es denen egal ist. Mhm. Es wurde irgendwie ein Riesenbohai drum gemacht. Man merkt dieses super spießige alte Deutschland. Ja, diese bürgerliche Mitte-Menschen damals waren wirklich außer sich, dass es wirklich jemand wagt, diese deutsche Arbeitsmoral zu hinterfragen. Und es war super lange ein total dominierendes Thema in den Medien. Die Gammler haben es sogar auf den Spiegel geschafft. Hier, guck mal, habe ich ein Spiegelcover gefunden. Gammler in Deutschland. Sieht man da so Leute auf der Straße sitzen. Und,
Mumford & Sons.
Genau, wie so, aus wie so ein Cover von Mumford & Sons oder Annenmay Kantereit. Und den Spiegelartikel, dazu habe ich mir auch nochmal durchgelesen. Der war auch sehr interessant. Hier ein Zitat. So sehen sie aus. Deutschlands Gammler. Langhaarig, trinkfest, schmuddelig, gleichgültig lungern sie an den Ecken der Nation. Am Ohr oder um den Hals blecherndes Geschmeide, um die Hüften zerfranste Jeans, an jedem Fuß eine andersfarbige Socke, eher aber noch ohne Strümpfe und Schuhe. Also letzten Endes sind es eigentlich so Punks, so eine frühe Version von Punks. Mhm. Der Spiegel hat dann eben auch Zitate gesammelt von Gammlern auf der Straße. Hier zum Beispiel auch ein nacktfüßiger Berliner Gammler mit Bart und Abitur sagt, ich halte es wie Karl Marx, der hielt auch nichts von dieser Eigentumsscheiße. Und Sie kennen auch ein Vorbild, schreibt der Spiegel, Jesus war der erste Gammler. So, ich finde es so geil, mit welchem Selbstbewusstsein die denn diesen Reportern da entgegengekommen sind. Da so ihre, ja dann doch politische Meinung, den sagen, dass es dann so, ja, es geht halt schon so ein bisschen gegen Spießbürgertum und gegen Arbeitsmoral und so weiter und so fort. Obwohl sie ja im Prinzip nichts Schlimmes machen.
Nee.
Sie arbeiten halt nur nicht.
Und die sahen jetzt auch, also die in den Videos, die wir jetzt gesehen haben, die sahen ja zu Recht in Anführungsstrichen normal bürgerlich irgendwie aus. Das war jetzt
also
jetzt
heute
nicht
total also extrem modern eigentlich vom Look.
Ja.
Also sie haben halt lange Haare, haben eigentlich geile Sonnenbrillen auf und chillen da ihr Leben in der Straße und alle koffern sich irgendwie auf, obwohl sie das sogar noch quasi ihr ganzes Vorhaben recht lieb in die Kamera erklären. Da habe ich auch nochmal so ein paar Selbsterklärungsclips mitgebracht.
Warum gammeln diese Jungen und Mädchen, die meist zwischen 17 und 23 Jahre alt sind?
Um zu zeigen, dass man nicht nur ein Gesetztier ist, so ein Kriecher, so ein Gesetzschleicher und nicht so ein Spießer, wie die anderen Leute sind jetzt da.
Ich wollte nicht so ein Arbeitstier werden wie mein Vater, ja. Wozu soll ich arbeiten? Ich kann frei leben, die Luft ist frei, wozu soll ich da arbeiten?
Ja, ich gammel, um mich eben von der Gesellschaft loszulösen.
Ich gammel, um mich von der
Gesellschaft loszulösen. Ich möchte nicht kompetent sein für irgendetwas, ich möchte nicht Verantwortung tragen.
Ich bekam Prügel von meinem Vater und ich kann mich mit meinen Eltern nicht verstehen, durch das, dass sie andere Ansichten haben.
Von was leben Sie?
Ja, ich schnorre, ich arbeite ab und zu und bekomme auch was von Mädchen geschenkt.
Stehlen Sie?
Ja, ab und zu.
Warum sind Sie von zu Hause weggegangen?
Mein Vater hat wieder geheiratet und ich habe mich mit der Frau nicht verstanden und hat mein Vater gemeint, es ist besser, wenn ich gehe und seitdem mich allein.
Vor ist ein Bus da bin gefahren zu meiner Freundin, da saß eine Dame, ein älterer Sohn, ungefähr 60 Jahre.
Und die hat zum Bus gesagt, ganz laut, kick dir mal den Halbschenk an, der müsste zum Arbeitsdienst.
Ich finde das so geil, wie casual wie alle einfach das Wort gammeln so nehmen. Für mich hat das irgendwie immer so einen komischen...
Ich gammel und ich schnorre.
Ja, ich gammel und ich schnorre. Und alle anderen regen sich wirklich derartig auf. Und diese Leute werden auch interviewt, das können wir auch mal abfahren.
Die gehören ins Arbeitshaus, beziehungsweise mit Knüppeln hier runterjagen. Anders werden die gar nicht mehr, sind die gar nicht mehr groß zu kriegen. Bei Adolf hat sowas nicht gegeben.
Warum nicht Arbeitslager, Arbeitsdienste, sowas ähnliches? Wäre eine vollkommene Lösung da.
Ich würde ein Insektenmittel vorschlagen, dass die rechtslos ausgeräuchert werden. Gehen damit ansprühen, der irgendwie den Versuch macht zu gammeln.
Das können Sie kein Benzin besorgen und das Zeug verbrennen. Na, dieses Gesindel da.
Dieses Gesindel? Die sollen sie ins Arbeitshaus stecken. Boah. Damit sie wenigstens mal richtig arbeiten. Bei Adolf wäre sowas nicht hochgekommen.
What the fuck?
Dorfstechen. Arbeiten.
Was ist da
los?
Man
muss sagen, es ist gegengeschnitten einfach mit so einer Gruppe Jugendliche, die so in der Sonne sitzt und Mundharmonika spielt.
Die gammeln.
Und sich den Tag freut, ihres Lebens freuen.
Die gammeln. Die haben einfach die genießen einfach das schöne Wetter. Und die anderen sagen, das hätte der Adolf nicht gegeben, die gehören in ein Arbeitslager. Boah, also da merkt man dann doch recht, ne? Die Entnazifizierung und so, ist nicht bei jedem angekommen, nee. Ende der 60er Jahre. Ich finde das super krass, was für radikale Ansichten die da haben, wie spießig das ist.
Und wie bereitwillig man die da in die Kamera sagt.
Ja, erstens das und zweitens ist es ja auch krass, dass es dann noch so gesendet wird, aber wenn ich mir so die anderen Statements anhöre, dann gehörte das damals scheinbar so zum normalen Ton. Hier der Kanzler von damals, Ludwig Erhard, hat nämlich gesagt, solange ich regiere, werde ich alles tun, um dieses Unwesen zu zerstören.
Ui.
So, die sitzen da einfach im Park.
Das größte Problem, was wir haben, sind die Gammler.
Wirklich, und der Hitler hätte es das nicht gegeben. Wird auch nochmal im Spiegel zitiert. Also diese Sehnsucht nach Hitler war da irgendwie scheinbar ein Thema noch, dass die gesagt haben, da war doch noch so einiges besser. Das ging sogar so weit, dass der Schlagersänger Freddie Quinn einen eigenen Song über die Gammler geschrieben
hat. Den will ich jetzt aber sehen.
Den hören wir auch mal.
Wer will nicht mit Gammlern verwechselt werden? Wir. Wer sorgt sich um den Frieden auf Erden? Wir. Ihr lungert herum in Parks und in Gassen. Wer kann eure sinnlose Faulheit nicht fassen? Wir. Wir.
Also es ist doch irgendwie ganz komisch, dass die alle so obsessed waren mit den Gammlern. Wenn man mal bedenkt, dass es gar nicht so viele Leute waren, das habe ich nämlich auch in diesem Spiegelartikel jetzt erst erfahren. Das hört sich alles so an, als wären irgendwie die gesamte Jugend super verroht und hätte in Parks abgehangen. Aber im Spiegel steht, dass es im Jahr 1966 tatsächlich nur 800 Leute in Deutschland waren. Mhm. Vielleicht 5000 in ganz Europa. Es gibt allerdings auch so ein paar andere Zahlen in diesen Berichten aus dem ARD-Archiv. Sagen sie 3000. Aber selbst das ist doch so wenig. Wieso regen die sich alle derart auf?
Aber war das so diese Angst, so, dass sie da irgendwie deren Sozialhilfe irgendwie finanzieren? Gab es das da überhaupt?
Ja, die sagen das schon in den Interviews. Denkst du nicht an die Zukunft? Und wenn du mal eine Familie hast, dann sagst du, ja, weiß ich nicht, ich habe doch jetzt noch keine Familie. Ich möchte jetzt erst nochmal rumhängen. Und früher gab es doch auch Wandersgesellen und Reisende und sowas. Also die haben schon mit denen irgendwie diskutiert. Da gibt es schon interessante Szenen in diesen Dokumentationen. Und ich finde es so geil, dass man an diesen Videos merkt, dass sich halt wirklich immer alles wiederholt, dass es so ähnliche Dynamiken hat wie heute. Da ist ja auch der Vorwurf immer von den älteren Generationen an Gen Z, dass sie faul, arrogant, arbeitsscheu, verwöhnt sind. Ne? Wir erinnern uns noch an dieses Markus-Lanz-Zitat mit hier Hafermilchtruppe, Jugendverweichlicht, Guavendicksaft, Gesellschaft und so. 4-Tage-Woche, immer wieder Diskussion, pipapo. Obwohl dieses Vorurteil ja auch gerade frisch erst widerlegt wurde. Da gab es ja jetzt Statistiken, die herausgefunden haben, dass die jungen Leute nicht viel arbeitsscheuer sind als die älteren Leute auch. Also der Mythos wurde jetzt auch gerade erst aufgehoben, dass das jetzt gar nicht irgendwie auf keinen Bock auf die Arbeit liegt, sondern ja an anderen Sachen. Also von daher würde ich sagen, schließen wir mal die Tabs zu den Gammlern. Das sind ein paar Clips, die man sich nochmal angucken kann. Stöbert da gerne selber nochmal ein bisschen drin rum. Super viel Interviews, super viel lange Szenen und auch Streitereien zwischen den Älteren und den Jüngeren auf der Straße. Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ansonsten gammelt gerne mal eine Runde. Gammelt in der ARD ARD-Audiothek.
Seid jederzeit herzlich eingeladen, in der ARD-Audiothek mit uns rumzugammeln.
Genau, Podcast machen ist ja eigentlich auch sowas wie Gammeln.
Ja, nur halt Referat bezahlt. Und wie Gammeln.
Genau. Das waren meine Tipps zu den Gammlern.
Ja, dann vielen Dank, Miguel, dafür. Wenn ihr zu Hause offene Tabs habt, wenn ihr da draußen das Voynich-Manuskript entschlüsselt habt oder eine andere bahnbrechende Entdeckung gemacht habt im Bereich der Tabs, dann schreibt uns doch gerne zum Beispiel eine Mail an toomanytabs@ndr.de.
Richtig, oder an unsere Social-Media-Kanäle, da heißt du @carowops und ich @miguelraus on all platforms.
Übrigens habt ihr noch bis zum 20. Mai Zeit, für uns abzustimmen beim Publikumsvoting des Deutschen Podcastpreises in der Kategorie Unterhaltung. Schade eigentlich, dass es keine Kategorie History Mystery gibt.
Ja, schade. Da hätten wir natürlich dann gute Chancen. So wissen wir noch nicht.
So wissen wir noch nicht.
Also in diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Sind noch Fragen?
Nicht.
Ist nicht der Fall.
Okay.
Tschüss.
Tschüss.
NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Wir empfehlen euch heute den Recherche-Podcast Rammstein Row Zero. Der beschäftigt sich ausführlich mit den Vorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann und liefert ein paar bisher unveröffentlichte Gespräche und investigative Recherchen zu dem ganzen Thema. Wir hören mal rein.
Diese Recherche. Sie beginnt mit Berichten junger Frauen.
Dann hat er mich eben in so eine Umkleidekabine gezogen und dann die Tür zugemacht.
Der Mann, um den es hier geht, das ist der Sänger von Rammstein, Till Lindemann. Till Lindemann reitet bei Konzerten auf einer überdimensionalen Peniskanone und die bespritzt Fans dann mit Schaum. Till Lindemann ist ein Mann, der generell gerne seinen Penis zeigt. Till Lindemann provoziert. Rammstein füllt Stadien, weltweit.
Dann hat er halt sofort angefangen, eigentlich schon mich zu küssen und mit mir Sex zu haben.
Schönes Fräulein, Lust auf mehr, Blitzkrieg mit dem Fleischgewehr.
Till Lindemann hat Sex mit Frauen aus dem Publikum, hinter der Bühne, unter der Bühne und manchmal auch während seiner Konzerte.
Till Lindemann wanted to have sex with me. Me!
Also ich konnte eigentlich nichts machen. Ich war in dem Moment eigentlich nur so ein Stück Fleisch. Ich habe dann einfach gewartet, bis es vorbei ist. Und dann hat er gesagt, danke, jetzt geht's mir besser.
Aftershow-Partys. Für manche ist das einfach nur Sex, Drugs, Rock'n'Roll.
Ich kann doch nicht voraussetzen, dass ein junges Mädchen, 18, 19, 20, die vielleicht nur ein Fan von der Musik ist, zu so einer Veranstaltung geht und selbst darauf achten muss, körperlich unversehrt aus der Nummer wieder rauszukommen.
Mein Name ist Elena Koch. Ich arbeite als Journalistin für den NDR und recherchiere seit dem vergangenen Sommer zur Band Rammstein und zu Till Lindemann. Gemeinsam mit KollegInnen von NDR und Süddeutscher Zeitung habe ich aufgedeckt, dass bei Konzerten von Rammstein und Lindemann Frauen systematisch für Sex rekrutiert werden. In diesem Podcast erzählen Frauen erstmals ausführlich über ihre Erfahrungen mit dem Superstar.
Ich bin aufgewacht und Till war auf mir. Und er hat mich dann gefragt, ob er aufhören soll. Und ich habe nicht gewusst, womit, aber ich war eben nicht ganz da.
Wir haben Frauen aus der Row Zero interviewt, dem exklusiven Bereich, direkt vor der Bühne, noch vor der ersten Reihe, nur für Gäste, nur für junge Frauen. Und wir zeigen, wie das System Row Zero genau funktioniert hat.
Das Ganze kann man sich jetzt in 4 Folgen in der ARD-Audiothek anhören. Und noch ein kleiner Hinweis von uns, wenn euch das ganze Thema zu nahe gehen sollte, achtet doch darauf, dass ihr es nicht alleine hört. Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Kira Drössler und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.